Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Jeden Monat sterben tausende Soldaten im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Und jetzt, völlig aus dem Nichts, schreibt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky einen offenen Brief an den russischen Präsident Wladimir Putin. Dort drin steht unter anderem: Wir in der Ukraine wollen keinen andauernden Krieg. Sie wissen genau, dass ein Leben ohne Krieg unendlich viel besser ist. Ich bin überzeugt, dass die Mehrheit der Russen auch positiv auf ein Ende würden reagieren. Und sie wissen das auch.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Mein Name ist Jasmin Wernli und mich nimmt schon Wunder. Bringt der Brief tatsächlich eine Wende im Krieg? Ist es wirklich ein Friedensangebot oder einfach ein geschickter PR-Schachzug? Und kommen so persönliche Worte mit Wladimir Putin an? Denn mittlerweile ist der Krieg auch in der russischen Grossstadt angekommen und darum gut möglich, dass der Putin langsam aber sicher unter Druck kommt. All die Fragen kläre ich jetzt mit dem Marcel Hirsiger. Er ist Osteuropa-Expert und Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Grüezi Hirsiger, herzlich willkommen im Durchblick.
Grüß euch, Frau Wernli.
Was steckt dahinter, dass der Zelensky einen Brief als Mittel nutzt, um mit dem Putin in Kontakt zu treten?
Ja, das wirkt tatsächlich außergewöhnlich. Es schafft aber eine gewisse Verbindlichkeit, weil in einem Brief Ihnen schriftlich festgehalten wird, was Positionen sind und kann auch weniger ignoriert werden. Und gleichzeitig muss man es im Kontext sehen, der russische Machthaber Wladimir Putin sieht sich in einer historischen Rolle rein und ein Brief passt besser zum Habitus vom russischen Machthaber, als das über E-Mail oder online würde passieren. Im Übrigen hat Zelensky mit dem ein Mittel gewählt, wo er den Wladimir Putin ganz direkt ansprechen kann, was er im Brief ihn ja auch mehrfach macht.
Er spricht dann auch sehr persönlich an, oder? Also ist das ein bewusstes Stilmittel wahrscheinlich, das er gewählt hat?
Absolut, es ist eine Begegnung von zwei Staatsführern auf Augenhöhe. Der Volodymyr Zelensky spricht den Wladimir Putin als Person an, als die Person, die verantwortlich ist für den Krieg gegen die Ukraine und als die Person, die als einzige Person Macht hat, den Krieg jederzeit können zu stoppen.
Also glaubt Zelensky wirklich daran, dass er mit dem Brief die Welt verändern kann oder will er etwas anderes erreichen?
Es sind mehrere Aspekte, die in diesem Brief drin sind. Zum einen ist es vor allem einmal ein Zeichen von der Stärke. Die Ukraine hat in den letzten Wochen ja ganz massiv die Oberhand gewonnen. Nicht zuletzt auch mit den Angriffen diese Woche auf Raffinerien und Öllager, auch in St. Petersburg, wo derzeit das Wirtschaftsforum stattfindet. Es ist also ein Zeichen von der Stärke, dass die Ukraine jetzt einen Schritt nach vorne macht und sagt, wir sind bereit für Verhandlungen. Jetzt ist es an der russischen Seite, einen Schritt nach vorne zu machen und entgegenzukommen. Die Ukraine hat die Oberhand. Zelensky signalisiert einen Willen zu Verhandlungen. Er zeigt im Brief Ihnen auch Kompromissbereitschaft. Er formuliert ganz klare Kompromisse, wo er bereit ist einzugehen. Beispielsweise, dass die Front eingefroren wird entlang von der jetzigen Linie, von der jetzigen Frontlinie. Und er erhöht natürlich mit dem den Druck auf den Putin. Ob er mit dem die Welt wird können verändern, wird sich weisen. Aber es ist zumindest einmal ein Angebot, wo konkret wird, was die Ukraine bereit ist, auf den Tisch zu legen. Und jetzt ist es auf der russischen Seite. Der Ball ist jetzt auf der russischen Hälfte vom Feld. Russland muss jetzt reagieren auf den Brief.
Aber ist das ein cleverer Schachzug, an Putin klar zu signalisieren, hey, ich habe im Fall die Oberhand?
Ja, das lässt sich mittlerweile nicht mehr wegdiskutieren, weil die Oberhand, die ist sichtbar. Es ist sichtbar in Russland, dass die ukrainischen Waffen mittlerweile eine Reichweite haben, die tief ins russische Hinterland hineingehen. Der Angriff diese Woche gegen Öllager in St. Petersburg ist ein Schmach für die russische Führung. Es ist vor allem auch in einem Zeitpunkt, wo äußerst ungünstig ist. In dieser Woche findet in St. Petersburg das Internationale Wirtschaftsforum statt. Das ist ein Prestigeprojekt von Wladimir Putin in seiner Heimatstadt und der Angriff gegen die Öllager haben Bilder geschaffen, die man nicht mehr verdrängen kann. Das sind Bilder, die enorm wirkmächtig sind. Wir haben die gesehen diese Woche, Staatsführer, Wirtschaftsmenschen, die in Richtung von dem Messegelände ziehen und hinten dran riesige schwarze Rauchsäulen. Die Bilder sind auch in Russland nicht unbemerkt geblieben. Also im Prinzip spricht der Zelensky aus, was in Russland mittlerweile noch verstanden wird. Das Blatt hat sich gekehrt. Es ist zumindest jetzt auf Augenhöhe. Wahrscheinlich liegt das Momentum im Moment aber tatsächlich bei der ukrainischen Seite.
Aber wird er mit dem Brief vielleicht auch noch jemand anderes erreichen, wie nur der Putin? Vielleicht auch noch Europa und die USA?
Der Brief richtet sich tatsächlich an ganz viele Adressaten. Im Brief richtet er sich in allererster Linie selbstverständlich an Wladimir Putin. Er nimmt aber auch die USA in Pflicht. Er äußert auch zwischen den Zielen gewisse Kritik an der Passivität von den USA in den letzten Wochen. Dass die USA nicht der Verhandlungsführer sind, den sie im letzten Herbst noch vorgegeben haben, zeigt aber gleichzeitig auch eine mögliche Rolle von den USA auf für die Zukunft, dass sie beispielsweise einen Waffenstillstand könnten überwachen. Er nimmt aber auch Europa in Pflicht. Europa, wo sich wieder aktiver muss geben, wo in den letzten Wochen wenig unternommen hat im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine. Und der Volodymyr Zelensky richtet sich mit diesem Brief auch an die russische Bevölkerung. Er spricht sie nie direkt an, aber er nimmt immer wieder Befindlichkeiten auf von der russischen Bevölkerung und versucht mit dem auch Wladimir Putin klarzumachen, dass er zunehmend den Rückhalt verliert in der russischen Bevölkerung.
Jetzt, wenn wir gerade bei Russland und der russischen Bevölkerung sind, wie hat denn Russland bis jetzt auf den Brief reagiert?
Die Reaktionen sind wenig überraschend sehr zurückhaltend gewesen. Der Brief ist am Donnerstag oben offiziell publiziert worden. Es ist dann später kommuniziert worden, dass er auf den üblichen diplomatischen Kanälen auch der russischen Regierung zugestellt wird. Der Pressesprecher von Wladimir Putin, Dmitri Peskov, hat noch am Donnerstag oben gesagt, wir hätten Kenntnis von diesem Brief. Und selbstverständlich sei das Treffen jederzeit möglich. Er würde weiterhin Moskau vorschlagen. Das ist im gleichen Kontext erfolgt, wie man auch die russischen Maximalforderungen nochmal wiederholt hat. Also, die Einnahme vom kompletten Donbass beispielsweise, auch die Teile, die bis jetzt nicht erobert worden sind. Und am Freitagmorgen hat Dmitri Peskov verlauten, dass sich der Wladimir Putin im Rahmen von seinem Auftritt am Petersburger Wirtschaftsforum am Freitagnachmittag noch detaillierter wird dazu äußern. Es ist allerdings nicht anzunehmen, dass die russische Seite jetzt wird bereits erste Kompromisse vorschlagen. Das wäre verhandlungstaktisch auch schlecht, wenn es tatsächlich zu Friedensverhandlungen würde kommen. Es ist eher anzunehmen, dass die russische Seite die bisherigen Forderungen wird wiederholen, die Maximalforderungen auch an Moskau wird festhalten als möglichem Ort für ein Treffen und dass da wenig Kompromissbereitschaft signalisiert wird.
Hat denn der Putin überhaupt Interesse an einem Frieden?
Nach allem, was wir in den letzten paar Wochen gesehen haben, ganz offensichtlich nicht. Es hat einen Waffenstillstand gegeben rund um den 9. Mai und den Tag des Sieges und die entsprechenden Paraden in Moskau. Aber kaum ist sind die zwei Tage durch gewesen, wo man ausgehandelt hat, hat die russische Seite heftiger angegriffen als je zuvor. Also der Mai 2026 ist einer der heftigsten Monate gewesen, was Luftangriffe betrifft. Wir haben Tage mit bis zu 1600 Drohnen und Raketen, die über der Ukraine niedergegangen sind. Allein diese Woche sind mehrere 100 Drohnen und Raketen auf Kiew abgeschossen wurden mit verheerenden Auswirkungen. Also die russische Seite zeigt zumindest kein Interesse an einem Frieden.
Aber was liegt denn das? Weil eben, sie kommen ja in der Zwischenzeit schon recht unter Druck von der Ukraine. Kann sich dann der Putin einfach innenpolitisch quasi einfach eine Niederlage nicht leisten?
Er kann sich das tatsächlich nicht leisten, weil er den Erfolg von dem Krieg gegen die Ukraine ganz eng mit seiner Person verbunden hat. Es ist sein Krieg und er hat das von Anfang an sehr deutlich gemacht. Und in welcher Art auch immer ein Kompromiss ausfallen würde, es wäre für den Putin eine Niederlage. Er ist tatsächlich mittlerweile in einer Sackgasse, wo eigentlich kein Schritt zurück mehr möglich ist. Er muss in irgendeiner Art und Weise einen Sieg können vorweisen. Er hat im Moment noch gewisse Freiheit, wie er einen Sieg kann deuten, also beispielsweise eben das Zugeständnis von der Ukraine, dass der ganze Donbass in russische Hand könnte übergehen, wäre eine Art von Sieg. Das wird aber die Ukraine nicht zulassen. Und darum sieht es im Moment eher so aus, dass Russland den Druck versucht zu erhöhen auf die Ukraine. Auch wenn man im Moment schaut, was in den russischen Medien, auch immer im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsforum, an Themen aufgefrischt wird. Wir haben die Woche zwei Philosophen, Forscher gesehen in Petersburg, wo wieder den Einsatz von Atomwaffen gefordert haben. Der russische TV-Propagandist Wladimir Solovjov hat in einem Interview mit einer Schweizer Wochenzeitung gefordert, dass Atomwaffen eingesetzt werden. Also die Eskalation ist nach wie vor eine Option, weil aus Sicht von der russischen Führung eben nur ein Sieg möglich ist.
Das klingt ziemlich heftig, was sie jetzt gerade gesagt hat. Was kann man denn so in den nächsten Monaten oder muss man in den nächsten Monaten erwarten?
Die Forderungen nach einer Verschärfung, nach Einsatz von Atomwaffen beispielsweise, dienen ja immer auch dazu, dass die russische Führung wiederum könnte sagen, wir sind nicht so extremistisch, wir sind nach wie vor besonnen, wir sind nach wie vor die, die uns auch an gewisse Regeln halten, selbst wenn man das schon länger nicht mehr macht. Also auf der einen Seite Extrempositionen formulieren, auf der anderen Seite noch können sagen, wir machen das trotzdem nicht, weil wir haben einen gewissen Verstand. Trotzdem zeigt ihm, oder sind Zeichen im Moment eher in Richtung Eskalation. Die Rhetorik gegenüber NATO-Ländern hat sich verschärft, insbesondere im Baltikum, aber auch gegenüber Polen. Die Rhetorik gegen Armenien hat sich verschärft, wo an diesem Wochenende Parlamentswahlen stattfindet. Die russische Seite hat in den letzten Wochen keine Anzeichen verlauten lassen, dass man zu irgendeiner Form von Kompromiss, Waffenstillstand oder gar echten Friedensverhandlungen bereit wäre.
Also, die Regierung will keine Friedensverhandlungen, aber wie sieht es in der Bevölkerung aus in Russland? Wächst dort der Wunsch nach Frieden?
Ja, die Bevölkerung ist immer stärker betroffen von den wirtschaftlichen Folgen des Krieges. Das ist tatsächlich so. Preise, die massiv steigen, das kommt zu Knappheit, beispielsweise in der Treibstoffversorgung. Also auf der Krim muss offenbar ganz ein massiver Engpass sein, wenn es um Benzin- und Dieselversorgung geht. Und gleichzeitig ist die Reaktion in der russischen Bevölkerung eher Indifferenz. Man möchte sich von der Politik nicht allzu sehr den Alltag prägen lassen. Man tut sich eher aus der Politik zurückziehen. Die russische Regierung kann nicht direkt auf den Rückhalt von der Bevölkerung zählen, aber es ist auch nicht so, dass die Bevölkerung sich gegen die Regierung auflehnen oder gegen Wladimir Putin persönlich sich würde auflehnen. Es ist eher eine gewisse Gleichgültigkeit, die sich breit macht.
Okay, aber Berichte nehmen trotzdem zu, dass der Putin selber immer mehr unter Druck geratet. Wie ordnet sie denn das ein?
Das ist nichts Neues. Das sind Berichte, die man schon seit längerem gehört. Ich hatte da nicht den Eindruck, dass sich die Berichte inhaltlich irgendwie verschoben hätten. Der Druck ist gross, wirtschaftlich vor allem. Aber die russische Regierung hat nach wie vor Möglichkeiten, den Krieg zu finanzieren. Diese Woche sind zum Beispiel neue Staatsanleihen ausgegeben worden im Umfang von über 1 Milliarde Schweizer Franken. Und die Staatsanleihen werden am März verkauft. Die sind interessanterweise in chinesischen Yuan notiert. Also man sucht explizit auch Finanzierung aus anderen Ländern, was ganz offensichtlich funktioniert. Also der Druck, den wir von außen sehen, der wird im Land selber anders wahrgenommen. Es gibt also gewisse Gleichgültigkeit gegenüber deren Entwicklung.
Okay, aber trotzdem gibt es irgendwelche konkreten Nachfolger, die in Frage kämpfen?
Das ist nicht anzunehmen. Im direkten Umfeld von Wladimir Putin hat sich eine Elite entwickelt, die ganz direkt von ihm abhängt, die sich auch in den letzten Jahren mit einer aktiven Unterstützung vom Krieg gegen die Ukraine selber die Finger dreckig gemacht hat, die also auch keine valable Option darstellt, wenn es zu einem Machtwechsel käme. Wenn ein Machtwechsel würde erfolgen, dann wäre das wie in der russischen Geschichte immer wieder eine sehr lange Zeit vermutlich von Machtübergabe, wo verschiedene Nachfolger würden über Intrigen und interne Querelen versuchen, Macht an sich zu reissen. Aber im Moment zeichnet sich nicht ab, dass irgendjemand die Oberhand hätte oder überhaupt als valable Kandidat in Frage käme.
Sie haben vorhin gesagt, es macht sich ein bisschen Gleichgültigkeit breit im Land. Aber trotzdem, seit der Invasion auf die Ukraine, sind die Umfragewerte für den Putin im eigenen Land ja so tief wie noch nie. Also das haben sie sogar selber bekannt gegeben. Sie sind immer noch extrem hoch. Ich glaube, über 73% oder so stehen immer noch hinter dem Putin. Aber trotzdem ist das Resultat so tief wie noch nie. Warum werden so Zahlen überhaupt publiziert, wenn sie doch einfach ihre eigenen Zahlen super manipulieren könnten?
Ja, da gibt's mehrere Punkte. Also zum einen sind die Werte tatsächlich aktuell, je nach Institut, wo publiziert, zwischen 70% und 80%, was für westliche Verhältnisse sehr hoch wäre. Und selbst wenn man einen Teil davon wegnimmt als manipuliert, die Zustimmung in Russland für die Regierung ist nach wie vor gross, weil die Regierung bei allen Problemen, die sie schafft mit dem Krieg, eben auch ein Versprechen abgegeben hat, nämlich ein Versprechen von Russland als Weltmacht. Und das ist ein Versprechen, das in der russischen Bevölkerung sehr gut verfängt. Gleichzeitig ist in Russland eine gewisse Tradition auszumachen, dass die Regierung eine eigene Wahrheit schafft. Das haben wir schon zu Sowjetzeiten gesehen, wo mit Propaganda eine eigene Realität geschaffen worden ist und wo die Bevölkerung zwar sehr gut weiss, dass das nicht stimmt, sich aber nicht weiter daran stört, solange das, was in dieser künstlichen Realität geschaffen wird, irgendwie als Bild passt. Also das, was im Moment in Russland passiert ist, dass man sich an einem historischen Ideal orientiert, von Russland als Weltmacht. Man weiss zwar, dass das wahrscheinlich im Moment nicht so ist, aber trotzdem ist das ein Bild, das sehr vielen Leuten passt und wo darum auch relativ wenig Widerstand sich dagegen äußert.
Ich würde jetzt gerne nochmal den Bogen schlagen, zurück zum Brief, weil der Zelensky schlägt im Brief ja auch ein direktes Treffen mit dem Putin vor, wir haben es schon ein bisschen angetönt, und zwar entweder in der Türkei, in einem arabischen Land oder sogar in der Schweiz. Aber seit dem Kriegsbeginn im Februar 2022 haben sich die beiden ja noch nie getroffen. Also wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich passieren könnte?
Das ist einer von den vielen Schritten, die Zelensky jetzt eben ganz konkret vorschlägt. Es ist nicht das erste Mal seit dem Kriegsbeginn im Februar 2022. Im letzten Herbst ist das Thema bereits aufgetaucht, weil der amerikanische Präsident nach dem Treffen mit dem Putin in Anchorage, Alaska, so ein Treffen vorgeschlagen hat. Ganz konkret ist damals Budapest im Zentrum gestanden. Zu dem Treffen ist es nie gekommen. Ich persönlich schließe es eher aus, dass es in nächster Zeit wird der Fall sein, dass sich die zwei treffen, selbst wenn Wladimir Putin hat immer wieder öffentlich geäussert, dass er Wladimir Zelensky als illegitimen Präsident sieht, weil aufgrund des Kriegsrechts ja keine Präsidentschaftswahlen stattgefunden haben 2024 und darum aus Sicht vom russischen Machthaber der Zelensky nicht mehr wieder gewählt worden ist und darum eigentlich gar nicht an der Macht dürfte sein. Selbst wenn sich die zwei treffen, der russische Machthaber Wladimir Putin hat immer wieder gesagt, ein Friedensvertrag könne nur von einer legitimen Person unterschrieben werden und in seiner Wahrnehmung ist das ganz sicher nicht der Zelensky.
Gut, und jetzt die alles entscheidende Frage: Kann aus so einem Brief tatsächlich Frieden entstehen?
Es ist zumindest ein Versuch und ich bin der Meinung, man darf nichts unversucht lassen, um die Situation irgendwie zu einem Ende zu bringen. Aber der Ball liegt, wie wir am Anfang auch gesagt haben, im Moment auf der russischen Seite vom Feld. Russland muss jetzt einen guten Willen zeigen. Die Ukraine hat im Brief Ihnen mehrere konkrete Vorschläge gemacht für einen Kompromiss, eben beispielsweise Einfrieren von der Konfliktlinie vom aktuellen Frontverlauf. Hat auch klar signalisiert, dass man zu einem Waffenstillstand bereit ist, um Friedensverhandlungen zu ermöglichen. Jetzt liegt es an der russischen Seite zu zeigen, dass man an einem Frieden interessiert ist und dass nicht nur leere Worthülsen sind, wie sie in den letzten 4 Jahren gewesen sind.
Herr Hirsiger, vielen Dank für Ihre Analyse und Ihre Zeit bei uns im Durchblick.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Wernli.
Was glaubst du, zeichnet sich langsam aber sicher das Ende vom Krieg zwischen Russland und der Ukraine ab? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch unseren Kanal oder bewerte uns mit 5 Sternchen. Mein Name ist Jasmin Wernli, ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.